Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die Besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute begrüße ich wieder einen Interviewgast, einen weiblichen Gast, eine ärztliche Kollegin. Alle, die sich mit Naturheilkunde beschäftigen, haben vielleicht schon mal ihren Geburtsfamiliennamen gehört, der mit dem Thema Fasten fest verbunden ist. Aber sie soll sich gleich selbst vorstellen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und ich bin mir sicher, dass es viel Interessantes zu besprechen gibt. Herzlich willkommen, Dr. Verena Buchinger-Kähler. Hallo Verena.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande kommt und ich bin mir ganz sicher, wie gerade schon gesagt, dass wir bestimmt einiges zu besprechen haben. Ich sagte ja, dass dein Familienname Buchinger viele schon gehört haben, aber bestimmt nicht alle. Deswegen bitte ich dich mal, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du und was sind so deine Hauptgesundheitsimpulse?
Ja, mein Name ist, wie du gerade schon gesagt hast, Verena Buchinger-Kähler. Ich bin Ärztin. Ich bin die vierte Generation, leite die Buchinger Klinik in Bad Pyrmont, eine Klinik, die sich insbesondere mit dem Thema Heilfasten beschäftigt. Ja, und da habe ich jetzt seit 2017 die Leitung mit meinem Mann fortgeführt. Und das ist eine Familientradition bei uns.
Da wären wir ja schon beim nächsten Stichwort. Erzähl mal die Familientradition. Also das Buchinger Fasten, das ist, daher kennt man ja deinen Namen, der steckt, also das, nicht nur der Name, sondern das Buchinger Fasten, das steckt bei euch in der Familie seit Generationen. Magst du mal ein bisschen über die Geschichte dahinter erzählen?
Ja. Mein Urgroßvater war zunächst Marinearzt und erkrankte 1917 an einem schweren septischen Fieber. Damals gab es noch keine Antibiotika. Und er überlebte dies und behielt aber leider ein Gelenkrheuma zurück und musste dann in Invalidenrente geschickt werden. Und also er wurde von den besten Ärzten damals schulmedizinisch behandelt. All das brachte keine große Besserung. Er war also auf Hilfe angewiesen im täglichen Leben, was die Fortbewegung anbelangte. Und da hat ein Freund ihm den Tipp gegeben, Mensch, probier's doch mal mit dem Fasten. Und so ist er dann zu Dr. Riedling nach Freiburg und hat dort die erste Fastenkur durchgeführt, damals Wasserfasten. Und es ging ihm so schlagartig besser, dass er von nun an wirklich dieses Fasten mit Haut und Haar durchdringen wollte. Er hat sein eigenes System entwickelt. Es waren noch zwei weitere Kuren notwendig, um ihn vollständig von seinem Gelenkrheuma zu befreien. Und er hat sich dann fortan dieser Methode verschrieben, hat dann sein erstes Kurheim aufgemacht in Witzenhausen, damals an der Werra. Und das hat sich dann soweit international auch rumgesprochen, der Andrang wurde immer größer. Also es zeigte sich dann, es war ja keine Wissenschaft in dem Sinne. Das war wirklich dieses Besondere, es war eine Erfahrung, die er gemacht hat am eigenen Körper. Er war der Hilfesuchende, er hat sich selbst damit geholfen. Ja? Und so entstand das. Und über die Generationen hat sich das Verfahren immer weiter eigentlich spezifiziert. Es sind immer neue Erkenntnisse dazu gestoßen. Mein Großvater beispielsweise hat dann den Aufbau, den langsamen Wiedereinstieg in die normale Nahrungsaufnahme eingeführt. Und heutzutage haben wir das wunderbare Vergnügen, dass wir mittlerweile wissenschaftliche Belege für diese Wirkung des Fastens haben, die vorher als Erfahrungswissenschaft galt.
Das heißt, dein Urgroßvater Otto Buchinger kam aus eigener Erfahrung auf die Methode und dann haben dein Großvater und dein Vater auch diese Klinik geführt, weitergeführt, ausgebaut.
Genau.
Du bist jetzt die jüngste Generation.
Richtig, ja.
Und die erste Frau.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das erwähnenswert ist, aber vielleicht doch.
Ja, doch. Ich denke aber auch, die Buchinger Frauen waren irgendwo immer sehr starke Frauen. Die Ehefrau meines Urgroßvaters beispielsweise hat zu einer Zeit gelebt, wo Studieren nicht möglich war. Sie hat trotzdem alle Jurakurse besucht und hat später dann Frauen, die eheliche Gewalt erfahren haben, beratend beigestanden und hat da sehr viel soziales Engagement gehabt, auch in den anderen Generationen war es immer so, dass die kaufmännische Leitung durch die Frau bekleidet wurde. Und jetzt haben mein Mann und ich das umgedreht.
Sehr schön, ja. Bist du denn persönlich schon in diesem Thema Fasten groß geworden durch die Familie? Und bist du auch medizinisch darin sozialisiert?
Absolut. Also tatsächlich war Naturkunde bei uns immer absolut wichtig, sobald man Wehwehchen hatte etc. Und das Fasten war, ich durfte erstmalig fasten, als ich tatsächlich 17, 18 Jahre alt war. Also mit dem 18. Lebensjahr durfte ich erst dann beginnen mit dem Fasten. Ich habe mich da unheimlich drauf gefreut, weil ich seitdem ich 15 bin, auch immer gejobbt habe auf jeder Station, vor allem aber in der Küche sehr viel da war, dort die Fastenbrühen zubereitet habe mit. Also ich war eigentlich in allen Prozessen drin und das dann zum ersten Mal auszuprobieren, für mich war ein absolutes Highlight.
War für dich klar, dass du auch Ärztin werden würdest? War das schon früh klar?
Ja, also es gibt einige Bilder allein schon da, dass ich mir immer ich weiß es noch, weil meine Eltern haben einige dieser Akten aufgehoben. Ich habe, als ich dann schreiben konnte, Akten geführt mit imaginären Patienten. Ich habe mir immer so einen Schwesternkittel angezogen und fand das ganz toll und habe dann, wie gesagt, Stofftiere oder Ähnliches untersucht. Irgendwo war das für mich völlig klar. Ich habe dann auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich Richtung Psychologie tendieren sollte. Und ja, mir waren dann eigentlich die Möglichkeiten, die man als Mediziner hat, egal ob es in die Forschung zu gehen oder Ähnliches, was auch immer der Weg für einen bereithält, das fand ich dann so spannend. Da war dann für mich klar, es muss die Medizin sein.
Jetzt ist aber Fastenärztin ja nicht per se ein Facharzt, den man anstrebt. Du hast was anderes gemacht, ne? Erzähl mal.
Genau. Und da bin ich meinen Eltern unheimlich dankbar. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Und ich wollte etwas mit meinen Händen machen und ich bin tatsächlich in die plastische und Wiederherstellungschirurgie gegangen. Ich habe also an der Uniklinik die komplette Facharztausbildung absolviert und das hat mich sehr weitergebracht und es hat mich sehr geprägt. Und doch bin ich mir immer irgendwo treu gewesen. Ich war dann bei uns die psycho-onkologische Beauftragte. Ich habe immer sehr viel mehr noch in die Aspekte rein, jenseits des Messers nachgedacht. Und das war was Wunderschönes, das möchte ich nicht missen.
Ja, ist ja auch wichtig. Dennoch ist Wiederherstellungschirurgie, plastische Chirurgie erstmal medizinisches Handwerk, also im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk. Ja. Und ja weit von solchen Themen wie Heilfasten entfernt. Ja. War dir zu diesem Zeitpunkt, als du mit deiner Facharztausbildung begannst, schon der Weg vorgezeichnet, dann mal in die Fastenklinik zu gehen? Oder hat sich das erst danach ergeben?
Also ein Wunschgedanke, ja. Aber ohne dass dort wirklich eine feste Zeitspanne da ist, ohne dass irgendwo von meinen Eltern aus ein Anspruch darauf bestünde, dass diese Klinik durch mich jetzt in vierter Generation weitergeführt wird. Mhm. Es war also dieser innere Wunsch, der tatsächlich prägend war und der dazu geführt hat, dass ich diesen wunderbaren Weg eingeschlagen bin, den ich seitdem keinen Tag bereue.
Damit hast du meine Frage, die ich gerade auf der Zunge hatte, schon beantwortet. Empfindest du es als Last oder als Bereicherung, in andere medizinische Bereiche geschaut zu haben, bevor du jetzt die medizinische Leitung einer Klinik übernommen hast? Du bist jetzt Chefärztin in deiner eigenen Klinik.
Ja. Ich finde es eine absolute Bereicherung, denn gerade auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie hat nun mal keiner vorher unbedingt Berührung mit Buchinger Heilfasten gehabt. Es war ein absolut anderes Terrain. Und wenn wir nicht über den Tellerrand hinausblicken, dann kann kein Fortschritt funktionieren. Ja, und so war das auch immer das Mantra meiner Vorfahren, ja, dass es weitergehen muss und dass wie gesagt, auch gerade diese besondere Erfahrung an einem Maximalversorgerkrankenhaus eine Ausbildung gemacht zu haben, in die Lehre, in die Forschung reingeschnuppert zu haben und mit Menschen aller Couleur wirklich zu tun zu haben, das hat auch eine große Prägung bei mir, zu einer großen Prägung geführt.
Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja nun auch ärztlicher Kollege und ein breit gefächertes Interesse abzudecken und in Kliniken und in Forschung und in Wissenschaft zu schauen, das geht mir genauso. Ich werde oft gefragt, wie kommt ein Hals-Nasen-Ohrenarzt dazu? Ich bin von Hause aus HNO-Arzt. Sich mit Naturheilkunde zu befassen. Ich sage dann immer, ja, warum denn nicht? Ne? Es ist ja eine Bereicherung und man baut ja immer auf den Erfahrungen auf, die man irgendwo gemacht hat.
Genau.
Eine Erfahrung, die mir fehlt, ist eine Fastenerfahrung. Vielleicht rede ich da ja vielen, die jetzt zuhören, aus der Seele, denen es ähnlich geht. Wenn man sich mit Naturheilkunde befasst, kommt man irgendwann zu dem Thema Heilfasten. Aber ganz offen gestanden, ich habe da so ein bisschen Bammel vor. Ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl zu sagen, ich faste jetzt. Ich bin jemand, der gerne isst. Ich bin jemand, der regelmäßig isst. Ich kann es überhaupt nicht verknusern, Hungergefühl zu leiden. Ich habe dann auch das Gefühl, dass ich also Sternchen sehe, dass ich schnell unterzuckert bin, wenn ich mal eine Weile nichts zu essen bekomme. Und der Gedanke, jetzt über viele Tage auf Nahrung zu verzichten, der erweckt in mir erstmal so ein bisschen, ja auch ein bisschen Angst. Was begegnest du, was entgegnest du jemandem? Wie begegnest du jemandem wie mir, wenn ich jetzt Patient in deiner Klinik wäre?
Ja, zuallererst einmal, du bist damit nicht allein. Schon,
Deswegen frage ich, weil ich das vermutet habe, ja.
absolut, absolut. Das ist schon auch eine Hürde, weshalb sich Menschen wirklich dafür entscheiden, in ihrer freien Zeit tatsächlich auf einen Genuss, weil Essen ist ja auch häufig Genuss. Befriedigung etc., Leidenschaft, das darauf zu verzichten. Ja,
Freiwillig.
und ganz genau. Und dem entgegne ich immer, dass der Gewinn also das Ganze bei weitem übersteigen kann. Ja? Fasten, erstens einmal, Fasten bedeutet nicht hungern. Ja? Wenn wir alles richtig machen, dann hast du keinen Hunger. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu erfahren. Und selbst diejenigen, weil die haben wir auch andauernd hier, die super sportlich aktiv sind und die sagen, ich unterzuckere so leicht, haben damit im Fasten so gut wie kein Problem. Ja? Das zeigt uns einfach unsere 100-jährige Erfahrung. Und dieses Ziel, also das Wichtige ist ja erstmal, wenn man sich, um eine Entscheidung zu treffen, musst du ja ein konkretes Ziel vor Augen haben. Und da kann Fasten unheimlich hilfreich sein. Also sich aufzumachen, Fasten beispielsweise als Reset-Faktor zu sehen, weil man sagt, bei mir sind einige Dinge irgendwo in letzter Zeit aus der Balance geraten. Ja? Denn Fasten ist ein Urzustand. So wie Gehen, so wie die Bewegung, wie unser Sprechverhalten, oder unsere Kommunikation, wie Schlaf, ist auch Fasten etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Und erst seit der Erfindung, seitdem unsere Vorfahren irgendwann mal beschlossen haben, sich Ackerland und Viehzucht zu verschreiben und dann noch mit der Erfindung des Kühlschranks, gehört dieser Nahrungsmittelverzicht saisonal oder auch spirituell nicht mehr so wirklich dazu. Ja, wir
Vielleicht
sind
lass,
geprimed.
ja, lass uns mal an der Stelle vielleicht einflechten. Was ist eigentlich Fasten? Fasten ist ja nicht gleich hungern, also dass ich jetzt plötzlich nichts zu essen habe, dass ich
Genau.
gar nicht die Wahl habe. Hungern, Fasten, Heilfasten. auch vielleicht der Unterschied in den Nuancen Fasten, Heilfasten. Mhm. Ich würde dich wirklich bitten, erklär mal den Unterschied, was Fasten überhaupt ausmacht.
Hunger ist ja eine Sache, die unfreiwillig passiert. Fasten ist also der freiwillige Verzicht auf Nahrung und das Ganze ist zeitlich begrenzt. In unserer Definition des Fastens ist Fasten keine Nulldiät, ja, sondern man nimmt roundabout pro Tag zwischen 250 und 300 Kilokalorien in flüssiger Form zu sich. Das Ganze wird Elektrolyt balanciert, also das ist nicht so, dass dort keine Elektrolyte zugeführt werden. In dem Sinne, also ist das eine wirklich auch evidenzbasierte und sichere Form des Fastens. Das Heilfasten ist vor allem ein heilendes Fasten. Das zieht auch immer wieder ganz klar, dass es eine Mehrdimensionalität voraussetzt. Ja, das betrifft also nicht nur das Körperliche, sondern das hat auch eine mental-spirituelle und psychosoziologische Komponente. Ja, also da ist immer diese mehrere Ebenen des Fastens gemeint.
Aber es können auch rein körperliche Aspekte sein. Und die sind nicht das Abnehmen, ne? Das ist nicht der Gewichtsverlust.
Exakt, ja. Es ist nicht nur der Gewichtsverlust. Mhm. Fasten betrifft den kompletten Körper. Ja, und wie gesagt, ich bin in einer dankbaren Situation, dass das mittlerweile auch alles sehr gut wissenschaftlich hinterlegt und beforscht wurde.
Das heißt, man verzichtet schon auf feste Nahrung, nimmt wenig zu sich, aber in flüssiger Form, sodass Blutsalz, also Natrium, Kalium, Magnesium und sowas gewährleistet ist, dass man dort keinen Mangel erleidet. Kommt aber ja trotzdem der Körper in einen Hungerzustand. Denn wir verbrauchen pro Tag mehr Kalorien als diese, wie du sagst, 250 Kilokalorien, die wir aufnehmen. Was bewirkt dieser Hungerzustand im Körper?
Ja, also der Hungerzustand ist erstmal das Signal für den Körper, alles klar, du musst mit deinen Energien haushalten. Ja? Das ist also ein absolut, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein urtypisches Programm, was in jeder Zelle verankert ist. Ja? Was also beginnt erstmal, ist tatsächlich, dass es für uns eine milde Form des Stresses ist. Ja? Deswegen, gibt ja auch immer, man unterscheidet ja auch Fasten für Gesunde immer wieder von dieser, das ist dann maximale Woche des Fastens, was man auch dann möglicherweise in einer normalen medizinischen Betreuung machen kann, ohne dafür vielleicht einen Arzt zu gebrauchen. Dieser ersten Tage des Fastens sind schon ein gewisser Stress für den Körper, ja? Mhm. Bis dann halt eben ein gewisser Fastenzustand startet. Die ersten Tage wird also, in den ersten 24 Stunden werden alle Zuckerreserven aufgebraucht. Der Körper fängt an, Gluconeogenese, also Zucker wieder herzustellen, bricht dafür auch teilweise oder braucht dafür auch ein bisschen Protein, wobei er immer das Protein tatsächlich nimmt oder die Aminosäuren, die nun mal nicht gerade gebraucht werden. Ja. Und dann geht der Körper in einen Zustand über, wo also die Energiegewinnung über den Verbrauch von Ketonkörpern funktioniert. Ja, dieser ketogene, sagen wir so, 75% mindestens des körperlichen Energiebedarfs werden dann durch Ketone, durch also letztendlich Lipolyse gestillt.
Das sind Stoffe, die beim Abbau von Proteinen und Fetten entstehen, die der Körper auch zur Energiegewinnung benutzen kann, damit er keinen Zucker braucht.
Genau, genau. Und das ist ein Proteinsparmodus. Ja? Mhm. Und da tun wir uns sehr leicht mit. In dieser Phase haben wir also alle diese milde Stressreaktion schon lange hinter uns. Wir fühlen uns sehr viel entspannter. Also das ist auch wirklich dieses Stadium, wo es dann tatsächlich bei einigen dazu kommen kann, dass sie dieses Fasten hoch erleben, was wunderschön ist, von einer Klarheit, von einer Fokussierung geprägt. Wer ein Fastentagebuch führt, der wird in dieser Zeit wirklich auch sehr, sehr weitreichende, tiefgreifende Einträge durchführen können, die dann, wenn man sie später beispielsweise nochmal heraussucht, nach 3 Monaten nach dem Fasten, auch wirklich manchmal die Augen öffnen können, wie weit man in diesem Moment eigentlich war. Ja? Also ein ganz toller Zustand, muss aber natürlich nicht immer sein.
Das heißt, in den ersten, wie lange dauert das? 1, 2, 3 Tage wird der Stoffwechsel umgestellt auf einen Sparmodus, ja, weil der Organismus spürt, dass er eben nicht mehr regelmäßig Energie in Form von Eiweißen und Kohlenhydraten, Zuckern zuführt und er muss dann erstmal seine Reserven aufbrauchen.
Genau.
Und dann kann es dazu kommen, dass diese Stoffwechselprodukte, die dabei entstehen, einem ein gewisses Hochgefühl vermitteln.
Ja, also man geht davon aus, dass es tatsächlich diese Ketonkörper dazu beitragen, aber auch kommt zu einer Ausschüttung von Serotonin, unserem Happy-Hormon, von endogenen Opioiden. Es werden schmerzstillende Stoffe ausgeschüttet. Das ist genau das Wunderbare, wenn jemand an Gelenkrheuma, Arthrose, Ähnlichem leidet. Diese schmerzstillende Wirkung nach einigen Tagen ist was ganz Besonderes, ein tolles Gefühl.
Womit wir beim nächsten Thema wären, dieser leichte Stress, diese Belastung, den Stoffwechsel umzustellen. Da fragt sich ja der Laie, ja, warum soll ich das denn überhaupt machen? Ja, ich fühle mich ja so, wie es jetzt ist, ganz, ganz gut. Was ist denn der gesundheitliche Nutzen dahinter?
Also dieser milde Stress trainiert zum einen die Anpassungsfähigkeit des Körpers. Ja, wir sind mittlerweile alle in so einer Warmduschergesellschaft. Wir haben, wie gesagt, wir duschen auch nur noch warm. Es gibt die klimatisierten Zonen, es ist überall gleich warm, ziemlich easy und man kann den Kühlschrank, wie gesagt, 24/7 öffnen und da ist immer Essen vorhanden. Das ist das eine, ja. Also wir brauchen es immer wieder, es geht ja immer um Reizreaktion, ja, dass man einen gewissen milden Stress dem Körper aussetzt, dass er auch darauf reagieren kann. Ja, das ist eine sehr gesundheitsförderliche Komponente, die auch in allen naturheilkundlichen Verfahren eigentlich beheimatet ist. Das zweite ist, dass durchs Fasten die Autophagie angeschmissen wird. Ja, das ist also ein Zellenreinigungsprogramm. Und wenn wir durch diese milde Phase des Stresses durch sind, dann wird unser Parasympathikus, unser Ruhegeber, aktiviert. Und der ist nun mal Rest and Digest. Ja, also wir ruhen und wir versuchen, das zu verarbeiten, was möglicherweise an Zellschrott angefallen ist, weil wir immer in diesem Nahrungsüberfluss leben.
Das heißt, wie der Kühlschrank, wenn ich da nicht ständig was nachfülle, dann muss ich erstmal die Reste essen.
Richtig.
Die noch da sind. Und das geschieht auch im Körper.
Exakt. Ja, also Zucker ist letztendlich all das, was wir so im Kühlschrank haben, die Ketonkörper, dafür muss man erstmal in den Keller gehen, wo der Tiefkühlschrank ist. Ja, das heißt, es ist eine Arbeit, die erstmal herauszuholen. Ja, und diese zweite Sache, die Autophagie, ist halt eben ein toller Mechanismus, der mittlerweile gezeigt hat, dass das einer der wichtigsten Mechanismen, Zellreinigungsmechanismen ist, um Tumorentstehung vorzubeugen, Viren, Bakterien abzuwehren. Das ist also wirklich ein Programm, was man dadurch hemmen kann, dass man isst, weil Insulin hemmt das Programm. Aber wenn man über 16 Stunden fastet, und das ist ja genau diese Grundlage des Intervallfastens, dann springt dieser Zellreinigungsmechanismus an. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum man beispielsweise sogar bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson zum Beispiel eine Verbesserung der Beweglichkeit unterm Fasten sieht, ja, unter anderem.
Du hast dieses intermittierende Fasten gerade schon mal erwähnt. Ist das gleichwertig zum Heilfasten über Tage, Wochen?
Was meinst du?
Also es ist ein tolles Programm. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was darüber gelesen, aber ja. Du bist heute interviewt.
Ja. Also ich finde, Intervallfasten ist toll. Es hat seine Berechtigung und zwar ist es sehr schön, weil es hat eine niedrige Hemmschwelle, das kann jeder zu Hause durchführen. Und gerade wenn wir an an unsere innere Uhr denken und unsere chronobiologische Ursprung, ja, dass wir also bestimmte Essenspausen brauchen, ist das was Fantastisches. Es wurde mittlerweile die meisten, sagen wir so, die Grundlage der Intervallfastenforschung ist natürlich momentan immer noch am Tiermodell, aber es gibt mittlerweile mehr und mehr Studien am Menschen, die Wirksamkeit belegen. Ja, also von daher wirklich positiv. Das, was mir fehlt dabei, ist tatsächlich, dass man die anderen Ebenen, die ich vorhin kurz angesprochen habe, dabei natürlich völlig außer Acht lässt. Es gibt keine mentale, keine spirituelle Komponente, die in dieser Form des Fastens angesprochen wird. Ich habe einige Gäste hier, die gesagt haben, sie haben kurzzeitig abgenommen mit der Methode und leider genauso wieder mit dem Intervallfasten auch, sie sind damit gescheitert, weil sie gemerkt haben, das ist für ihren Organismus nicht. Von daher, ich würde schon immer wieder darauf pochen zu sehen, tut mir das wirklich gut. Wenn Intervallfasten für mich zu Hause mehr Stress bedeutet, dann ist das nicht die richtige Form der Ernährung für mich. Mhm.
Wir Mediziner argumentieren ja beim Fasten sehr häufig mit der Evolution. Sagtest vorhin schon, Ackerbau und Viehzucht wurden vor roundabout 10.000 Jahren erfunden. Das ist ein Zeitraum, der ist noch nicht lange her. Evolutionär gedacht war das gestern Abend. 10.000 Jahre ist nicht viel, wenn man überlegt, wie viele Millionen Jahre schon Lebewesen auf dieser Erde laufen. Und bis vor etwa 10.000, 12.000 Jahren haben unsere Vorfahren wirklich von dem gelebt, was sie gesammelt haben oder von den Tieren, die sie gejagt haben. Und es gab immer wieder Phasen, wo halt nichts zu essen da war, wo sie hungern mussten. Wo ich den Unterschied zum freiwilligen Fasten sehe, denn die haben zum Teil auch schlicht und ergreifend gehungert, weil Dürren da waren, weil jahreszeitliche Schwankungen da waren, wo nichts da war. Also ich glaube, die haben sich das nicht ausgesucht, aber es ist in unseren Genen so verankert, dass der Mensch phasenweise ohne Nahrung auskommen muss. Und da wir nicht ausgestorben sind, muss es irgendwie funktioniert haben. Das heißt, wir haben einen eingebauten Mechanismus, so eine Art Notstromaggregat, wo wir unsere Energie dann herkriegen. Das galt aber wahrscheinlich für unsere Vorfahren damals in der Steinzeit, sowohl in der tageszeitlichen Schwankung, also dass da mal Intervallfasten gemacht wurde, die hatten ja nicht drei warme Mahlzeiten am Tag, sondern die sind einmal am Tag losgezogen und den Rest des Tages mussten sie davon zehren. Und sie hatten auch längere Phasen, in denen sie nichts zu essen hatten, wo sie auf Reserven zurückgreifen mussten. Und deswegen glaube ich, Intervallfasten und Heilfasten ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, das kann sich auch ergänzen.
Ja.
Für wen ist denn Heilfasten, wenn wir jetzt vom Heilfasten reden, für welche Indikationen ist es geeignet? Du sagtest schon, Autophagie auch in der Vorbeugung oder in der Nachsorge von bösartigen, von Krebserkrankungen. Das war ein Beispiel. Was gibt es noch für Indikationen?
Also Indikationen ganz klassisch gesehen, wie bei meinem Urgroßvater auch, rheumatische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Das zweite ist, finde ich immer wichtiger, die Stoffwechselerkrankung, metabolisches Syndrom, Typ 2 Diabetes. Aber auch, wenn es darum geht, Magen-Darm-Erkrankungen, wir haben also wirklich sehr gute Erfahrungen auch mit Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das sind eigentlich so sehr, sehr wichtige Autoimmunerkrankungen, auch im Sinne der Haut. Ja, das und natürlich auch psychosomatische Erkrankungen, milde Form der Depression, Burnout. Das ist sicherlich so im Groben ein Spektrum, wobei ich sicherlich da noch sehr viele andere Indikationen finden würde, aber das fällt mir.
Und dabei finden sich viele Erkrankungen, die wir gemeinhin so als Wohlstandserkrankungen ansehen, ne? Die eben durch den Überfluss auch in Nahrung, aber auch den Überfluss in Stressfaktoren, psychosozialer Stress, die dort beheimatet sind.
Ja.
Du hast jetzt ein paar Mal schon diese psychische und spirituelle Ebene angesprochen. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Was bedeutet das, wenn ich jetzt auf Nahrung verzichte? In den ersten ein, zwei Tagen bin ich erstmal mit mir beschäftigt, bis ich in diesen in diesen Fastenmodus wirklich hineinkomme. Was sind da die Beobachtungen?
Also Fasten gibt uns endlich wieder die Zügel in die Hand. Ja? Wir erlernen oder wir erfahren das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wir sind nicht darauf angewiesen, weil nach 2 Tagen spätestens sinkt der Blutdruck, wir können die ersten Medikamente weglassen. Unglaubliche Erfahrung. Ja? Wo man sonst immer angewiesen ist auf den Arzt, der einem die Medikamente verordnet, kann hier der Körper aus sich selbst leben. Ja? Mhm. Durch Reduktion erfahren wir den Gewinn. Und also diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, das bringt einen sehr nah zu sich selbst. Ja? Man merkt auch immer wieder beim Fasten ist das Schöne, dass es beginnt mit dem Loslassen. Ganz bildlich gesprochen, denn wir starten ja immer mit der Darmentleerung. Ja? Und da ist also das Loslassen des körperlichen, aber auch des seelischen Ballastes. Mhm. Wenn man so viel Zeit mit sich selbst hat, und ich lade immer auch dazu ein, auch da die Stille zu besuchen. Weil Fasten und Stille, das bedingt sich gegenseitig. Und man wird dadurch sehr gütig gestimmt, sehr milde gestimmt zu sich selbst. Man kann sich besser annehmen, ja, so wie man ist. Und dafür hilft das Fasten unheimlich. Das kann natürlich auch das Körperbild verbessern. Das ist eine Erfahrung, die wirklich in dieser Zeit auch in diese Tiefe zu gelangen. Da ist natürlich jeder so ein bisschen selber ja, eigenverantwortlich natürlich. Ja? Du entscheidest selbst, wie weit du da gehen möchtest. Mhm. Aber wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann erwartet dich dort Großes. Man wird sehr viel klarer, man kann sehr viel besser sich von überflüssigem Ballast trennen. Und damit sind jetzt nicht nur die überflüssigen Pfunde gemeint, sondern auch von beispielsweise Glaubenssätzen, die schon längst überholt sind. Glaubenssätze, damit arbeite ich sehr, sehr gerne, sind also solche typischen Sätze, die man in der Kindheit oder durch bestimmte Leitbilder irgendwo für sich geprägt hat. Ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug oder etc. pp. Und dadurch haben sich bestimmte Schutzstrategien entwickelt, wie beispielsweise, ich entziehe mich jeglichen Konflikt oder ich muss alles perfekt machen, sonst bin ich nicht liebenswert. Oder ich kompensiere dadurch, dass ich mir einen Schutzpanzer anfresse. Das sind, wie gesagt, solche Schutzstrategien. Und da mal wirklich daran zu arbeiten, in dieser Klarheit, mit diesem Fokus, den man in dieser Zeit haben kann, das ist was unheimlich Spannendes. Und da beginnt für mich das heilende Fasten.
Kind, wenn du Stress hast, musst du erst mal was essen.
Ja, genau.
Der Teller muss leer werden. Ja, genau. Der Teller muss schon aufgegessen werden. Sonst scheint morgen nicht die Sonne. Das sind Sätze, die so banal klingen, die einem auch als Eltern manchmal leicht über die Lippen gehen, aber man gar nicht weiß, wie tief das in einer Kinderseele verankert ist. Und der eine oder andere, der sein Leben lang mit Übergewicht zu kämpfen hat, hatte vielleicht einen solchen Glaubenssatz implantiert bekommen in der Kindheit und kriegt den schwer wieder raus. Jetzt leitest du seit 3 Jahren eine Fastenklinik. Dort gehen Leute wirklich in eine Klinik, in eine Art Krankenhaus, die dort bewirtet werden, die dort umsorgt werden, um dort nichts zu essen. Die Methoden, die ihr darüber hinaus anbietet, die das, was du gerade ja auch gesagt hast, diese anderen Ebenen anspricht. Ich habe das rausgehört, dass dir persönlich als leitende Ärztin die genauso wichtig sind wie das Fasten an sich. Mhm. Ja. Wie sieht denn so ein Aufenthalt bei euch aus?
Der Aufenthalt, also den als Tagesablauf niederzuschreiben, ist sicherlich an dieser Stelle zu viel verlangt.
Aber nee, aber mal grob skizziert, was so Angebote sind.
Genau. Also ganz wichtig ist, dass das Ganze ein ärztlich geleiteter oder ärztlich geleiteter Prozess ist. Das heißt, keiner fängt hier an zu fasten, ohne dass er durch ein ärztliches Aufnahme-, Anamnesegespräch, Untersuchung etc. Durchgegangen ist. Wir starten dann möglicherweise mit einem Entlastungstag. Danach wird eine Fastenperiode angeschlossen. Und im Anschluss an das Fasten erfolgt dann der behutsame Wiedereinstieg in die Nahrung, der auch von seiner Zeit her definiert werden muss und sich danach richtet, wie lange der Mensch gefastet hat. Was wir an Zusatz oder an begleitenden Therapien hier verorten, sind typische Hydrotherapien, Kneippsche Behandlung, Wickel, Güsse, genauso wie Bewegungstherapie. Wir haben hier also den ganzen Tag über eigentlich die Möglichkeit an Sport, an Bewegung, vor allem natürlich auch gerne in der Natur, Atemgymnastik, Wanderung teilzunehmen und immer wieder dieser Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung. Mittags beispielsweise haben wir wirklich eine Mittagsruhe, die auch mit einem Leberwickel begleitet wird und auch da immer wieder zu einer Entschleunigung führt. Und abends dann auch wieder es ist ja auch immer, ich habe vorhin schon von der sozialen Komponente geredet, die auch wichtig ist, ja. Es ist dieser Austausch, du bist halt nicht alleine, ja. Und dieses abendliche zum Beispiel sich im Salon zusammensetzen bei einer Brühe und vielleicht ist dann noch der Klavierspieler da, vielleicht ist aber auch einfach nur Stille da und die Möglichkeit zu haben, entweder für sich in Ruhe zu sitzen oder sich einfach auch mal auszutauschen. Mensch, wie geht's dir denn? Ach ja, dritter Tag, das ist der härteste, mach weiter, es wird besser oder ähnliche Komponenten. Die sind halt eben, das hat alles was damit zu tun. Und ich sehe das auch immer so wie eine Akupunkturnadel. Jeder Gast, der zu uns kommt, der bekommt nicht nur, sondern der gibt. Wir sind alle in Schwingung und Resonanz miteinander. Und dadurch lernen wir bei jedem dazu und wir entwickeln uns weiter. Und da ergeben sich immer so schöne Zusammenkünfte. Ja? Die könnte man gar nicht planen. Ja? Also von daher, das ist so ungefähr dieser Tagesablauf.
Ja, bei uns so. Also daraus höre ich ja, dass das Angebot breit gefächert ist und über das reine Fasten wirklich deutlich hinausgeht. Es ist ja sozusagen ein naturheilkundliches, rundum sorglos Paket, was ihr euren Gästen anbietet.
Was ich völlig vergessen habe, natürlich ist auch noch die Ernährungsberatung etc. ist dabei. Wir machen Kochkurse, Kochschulungen, Vorträge zur gesunden Lebensführung, aber wirklich auch dort sehr, sehr breit gefächert bis hin zu Tanzveranstaltungen.
Okay. Wer darf denn nicht fasten? Gibt es Menschen, für die das gänzlich ungeeignet ist?
Ja. In allererster Linie natürlich Schwangere und Stillende, ganz klar.
Ja. Was mit Kindern?
Würde ich auch genauso sehen, ja. Das ist tatsächlich immer noch eine Kontraindikation und das würde ich auch so sehen, weil wir einfach keine Studien dafür haben, ja. Beim Fasten ist es ja so, dass auch Wachstumshormone, die wir nicht haben wollen, wenn wir erwachsen sind, in so einem hohen Maße wie IGF-1, ein Tumorpromoter, dass die deutlich reduziert werden. Das wollen wir halt eben, genau diese Dinge wissen wir halt eben nicht, wie das bei Kindern sein könnte. Und solange wir da keine evidenzbasierten Studien haben, würde ich da auch Finger von lassen. Was ich ebenfalls nicht aufnehmen würde, ist einen schwer demenzkranken, weil solange die, genauso wie die psychotische Erkrankung, wenn die freiwillige Entscheidung nicht da sein kann, dann kann dieser Mensch nicht fasten. Schwere Leber, schwere Nieren, schwere Herzerkrankungen, all das wären Kontraindikationen für ein Fasten.
Aber chronische, entzündliche Erkrankungen, fast alle Art, da kommt es auf den Versuch an. Ne? Gibt's Gäste, Patienten, die abbrechen müssen?
Sehr selten, ja, aber das gibt es durchaus.
Natürlich. Dann aus medizinischen Gründen?
aus medizinischen Gründen. Das häufigste ist tatsächlich Menschen, dieser Manager-Typ, der sich andauernd überfordert. Also genauso wie im Job, in allen anderen Dingen zu sehr engagiert und der sich aufoktroyiert, ich will jetzt so und so viele Tage fasten, das ist mein Ziel. Und der völlig entkräftet hier kurz vor dem Burnout ankommt und sich selbst in dieser Phase der Kontemplation, des in sich Zurückziehens, des Innehaltens noch mit 5 Sportkursen oder Ähnlichem belasten möchte, wo man aber ganz klar, das liegt dann wirklich auch an der Führung, dem zu sagen, hör mal zu, das ist alles schön, du möchtest viel für dich hier rausziehen, aber in dem Moment schadest du dir. Ja? Und da dann wirklich auch, weil es ist ja immer, wenn du etwas abbrichst, dann ist es ja wie so ein Zugeständnis, ich habe es nicht durchgehalten, ich habe es nicht geschafft. Aber das ist beim Fasten eben nicht so. Das Fasten ist, egal wie lange du es machst, ist immer ein Erfolg, ist immer etwas, was dich weiter sicherlich gebracht hat. Mhm. Ja? Und das als solches zu sehen und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, wie man weitermachen kann und genauso zum Ziel kommt oder vielleicht sogar noch weiter, das ist dann immer unsere Aufgabe.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man ja auch in anderen Therapieformen immer wieder beobachtet, dass Leute dann zu viel wollen, ne? Sondern man muss behutsam sein und gerade wenn man stressbedingte körperliche Beschwerden hat, stressbedingte Erkrankungen hat, nah am Burnout ist und sich dann noch mehr aufhalst, das ist eben nicht gut. Sport, Bewegung ist gesund, aber wenn ich einen total anstrengenden 16-Stunden-Tag habe, dann ist es vielleicht besser, nicht abends um 22 Uhr noch ins Sportstudio zu gehen und 2 Stunden Hanteln zu stemmen. Ne? Das versuche ich auch meinen Patienten klar zu machen, wenn es um Stressmedizin geht. Wichtiger Faktor. Ich glaube, wir haben ganz viele Aspekte rund ums Fasten besprochen. Wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer unseres Podcasts sagt, das interessiert mich total, ich habe zwar schon davon gehört, aber ich habe jetzt nochmal ganz neue Einsichten gewonnen, ich will da mal Kontakt aufnehmen oder mich belesen. Ich nehme an, du hast eine Website oder eure Klinik hat eine Website. Wo findet man nähere Informationen? Wo kann man auch Kontakt zu Frau Dr. Buchinger aufnehmen?
Ja, also sehr gerne am besten über www.buchinger.de und unsere info@buchinger.de würde alle Fragen medizinischer Natur an mich weiterleiten. Und das ist halt eben das Schöne, wenn man in so einem Familienunternehmen arbeitet, dass das dann auch wirklich bei der entsprechenden Person landet.
Also ganz einfach zu merken und ich verlinke das hier in den Shownotes zu dieser Folge. Wer Interesse hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich mit dem Thema mal zu befassen. Und du hast mir auch ein bisschen Lust darauf gemacht, meine Angst zu überwinden und das auch mal zu versuchen. Ich gebe es ganz unumwunden zu, dass ich da noch keine Erfahrung damit habe, aber es ist total interessant und aus medizinischer Sicht kann ich es nur bestätigen, dass ganz viele auch hartnäckige chronische Erkrankungen, die mit anderen Methoden bislang wenig zu erreichen waren, dass es dort verblüffende Erfolge gibt, wenn man sich darauf mal einlässt. Und ein Versuch ist es allemal wert. Liebe Verena, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Zum Abschluss meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein Leitspruch, ein Lebensmotto haben, was sie begleitet, was man den Zuhörern so als kleines Takeaway noch mitgeben kann. Hast du eins?
Also ich glaube, in unserer Familie ist das Wichtige, dass wir unseren Gästen die Möglichkeit an die Hand geben, ein selbstbestimmtes, gesünderes Leben zu führen. Ja? Also das ist wichtig. Mein Urgroßvater hat dazu gesagt, weiter wach werden. Und wie gesagt, in diesem Sinne hoffe ich einfach, dass Bewusstsein zu schulen, wie man sich gesund ernähren kann. Und wenn wir da helfen können, dann freue ich mich umso mehr.
Das lasse ich so stehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg mit deiner Klinik und mit der Weiterentwicklung der Methode, die schon seit wie lange? 100 Jahre, glaube ich, ne?
Ja,
über 100 Jahre existiert und ein Erfolgsmodell ist, weil es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren und nicht weniger. Und das ist ganz toll und beachtenswert. Vielen Dank.
Danke. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.